So, ja. Guten Morgen, vielen Dank für das herzliche Willkommen. Und Axel, darf ich dich nochmal bitten, kurz nach oben zu kommen zu mir? Ich habe mich so gefreut. Nach 10 Jahren haben wir uns jetzt wieder gesehen. Und vor 20 Jahren haben wir so ein bisschen gemeinsame Reise angetreten. Und Axel, ich habe so auf dem Herzen einfach, darf ich nochmal für dich beten? Vater, ich bin selber im natürlichen Vater und Großvater mittlerweile und ich segne meinen Bruder, Freund, meinen Weggefährten Axel mit so einer väterlichen Salbung, einer geistlich-väterlichen Salbung für diese Gemeinde und für diese Stadt, diese Region. Und ich weissage über dir, Axel, auch wenn du im Natürlichen keine Kinder hast, dass du im Geistlichen viele Kinder haben wirst. Die hast du schon, aber du wirst auch in der nächsten Phase deines Lebens erleben, wie richtig Menschen andocken, so wie Mose, Josua, Elia, Elisa. Du wirst das richtig mitbekommen, wie Leute da sind, die du jüngern darfst mit einem geistlichen Vaterherzen. Und das, was Gott dir gegeben hat, auch deine Salbung, und glaub mir, du hast im Lobpreis auch eine Salbung, wie du im Wort hast. Das wird sich multiplizieren, auch in die nächste Generation hinein. In Jesu mächtigen Namen. Amen.
Vielen Dank.
Man muss ihn einfach lieb haben, ne? Das ist irgendwie so ein Thomas Gottschalk des Himmels, finde ich hier, mein Bruder. Ja. Super. Jetzt bin ich ganz durcheinander. Worüber wollte ich? Ach, ich wollte über die Vaterliebe Gottes predigen. Was kann ich auch? Ich kann gar nichts anderes mehr. Vor 25 Jahren, ich habe gestern ein bisschen erzählt, in einem eigentlich meiner tiefsten dunklen Stunde. Damals habe ich wirklich gedacht, mein Leben ist aus, ist zu Ende, meine Ehe ist aus, die Gemeinde ist aus, alles ist aus, war zappenduster. Da ist mir Gott neu begegnet und das war wie für mich eine zweite Bekehrung. Als Teenager habe ich Jesus kennengelernt und später dann den Heiligen Geist und Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes habe ich gebaut. Und dann musste ich nochmal tief runter, weil da auch Dinge in meinem Leben nicht in Ordnung waren. Gott hat mein Herz gesehen und ich habe auf falschem Fundament gebaut, auf Leistung, auf meinen eigenen Werken und Kräften. Und deshalb wollte Gott nicht segnen. Er hat gesagt, gib mir dein Herz. Und so fing eine spannende Reise an, indem er mir angefangen hat, sein Herz zu offenbaren. Und da ist er immer noch dabei. Ich wurde mal vorgestellt, kam in so ein Seminar und dann, oh, jetzt kommt Matthias Hoffmann und er hat etliche Bücher geschrieben über das Vaterherz Gottes und er ist Experte in Sachen Vaterherz Gottes. Und ich dachte, oh, wo ist das nächste Loch, wo ich verschwinden kann? Weil wenn die Leute wüssten, ich brauche diese Liebe am allermeisten. Und das hat sich nicht verändert in all den Jahren. Ich komme gerade aus einer Woche, wo es mir wirklich, wirklich nicht gut ging, wo Gott nochmal mich richtig getestet hat an manchen Stellen und mir gezeigt hat, worauf setzt du dein Vertrauen? Und gerade da zeigt sich neu, wer trägt einen durch? Was hält einen? Und dieses Herz der Liebe Gottes, das trägt durch. Weißt du, ich habe ein sehr gutes Leben, aber da können ganz schreckliche Dinge passieren. Vor Jahren standen meine Frau und ich am Grab unseres Enkelkindes. Wie passt das mit der Liebe Gottes zusammen? Es gibt so viele schreckliche Dinge in unserem Leben, die können dich vollkommen aus der Bahn werfen. Krankheiten, Tod von Menschen. Manchmal die Gemeinde, manchmal die Ehe, manchmal einfach du selbst, dein Charakter, deine Dinge, die du nicht abstellen kannst, auch über Jahrzehnte schon hinweg. Und ja, und dann hörst du so eine Botschaft wie heute, die ich dir heute gerne sage, dass Gott dich absolut liebt, dass er dich wunderbar findet und denkst, das passt doch irgendwie alles nicht zusammen. Aber weißt du, gerade darum ist Jesus Christus gekommen. Er ist das Vaterherz Gottes in Person. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sich sein Herz rausriss, nämlich Jesus, und in diese Welt gesandt hat, um allen Menschen zu sagen, durch alle Generationen, seit 2000 Jahren, haben wir ein und dieselbe Botschaft, die gute Botschaft, du bist von Gott geliebt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er sieht etwas in dir, was so kostbar ist, dass er das Kostbarste, was er hatte, sein eigenes Herz, Jesus, am Kreuz für dich hingegeben hat. Also du musst wertvoll sein. Du bist nicht ein Stück Dreck oder ein Loser, ein Versager, sondern du bist so wertvoll, dass Gott das Wertvollste, was er hat, so gerne für dich hingegeben hat. Ich sage immer, Jesus ist gekommen, um am Kreuz für unsere Sünde zu sterben. Das ist dieses Fundament, auf dem stehen wir als Christen. Er ist gekommen, um das Reich Gottes in der Kraft des Heiligen Geistes zu demonstrieren. Aber er kam auch, um uns zu offenbaren, wer Gott wirklich ist, weil die meisten Menschen auf der Welt ein ganz falsches Bild von Gott haben. Ja, nicht du, hier nicht in Lilienthal, also. Ich habe gedacht, ich kenne Gott. Ich weiß, wie er ist. Und auf einmal, als ich vor den Scherben meines Lebens stand, sagte ich, Gott, mir geht so wie Hiob. Ich hatte nur vom Hörensagen von dir vernommen, aber jetzt sehe ich dich. Jetzt fange ich an zu sehen, wer du bist. Und seit 25 Jahren fange ich an, mehr und mehr zu sehen, aber habe ich alles schon ergriffen, begriffen? Nein, ich bin immer noch am Üben und es ist schön, mit euch gemeinsam unterwegs zu sein. So, heute geht es um das Thema, in der Liebe des Vaters zur Ruhe zu kommen. Denn wenn du in der Liebe des Vaters ankommst, ist da ein Ruheort. Ein weiser, lieber Bruder, ein alter Bruder, der hat mal zu mir gesagt, Matthias, ich war damals so ein Heißsporn, ja, ich wollte Erweckung sehen. Ich habe mit Suzette Hetting gesagt, ich esse Erweckung, ich schlafe Erweckung, ich träume Erweckung, und bin ausgebrannt. Aber dieser Bruder, der hat mir einen weisen Satz zu mir gesagt, der hat gesagt, Matthias, dort, wo Menschen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Herzen sind, da ist Erweckung. Da, wo Menschen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Herzen sind, da ist der Himmel los. Das Problem ist aber, entweder sind wir zu schnell oder zu langsam. Ich weiß nicht, was deine Problematik ist. Ich bin ein Schneller. Ich bin ein viel zu Schneller oft. Ich bin ein paar Schritte voraus. Mama, Gott voraus, meine Frau, die könnte euch ein paar Storys erzählen, wie oft ich ihr vorausgeeilt bin und dann wir zurückrudern mussten oder ich zurückrudern musste. Vielleicht ist eher aber auch deine Problematik, dass du zu langsam bist, dass Gott was sagt und du, erstmal chillen, Vielleicht müsste Gott manchmal ein bisschen Feuer dir unterm Hintern machen, kann sein. Es ist eine lebenslange Kunst, das zu tun, was wir Jesus tun sehen. Jesus hat gesagt, er kann nichts tun, außer das, was er den Vater tun sieht. Hey, das ist ein krasses Wort. Er kann nichts tun. Er tut nichts, ohne das, was er den Vater tut. Er sagt, ich kann euch nichts sagen, als das, was ich vom Vater gehört habe. Er lebt in einer vollkommenen Abhängigkeit von Gott und war deshalb so im Timing Gottes, dass er nicht zu früh und nicht zu spät war, dass er genau da war, wo Gott war. Das Wort Vollmacht, exousia im Griechischen, das heißt übersetzt aus dem Sein vor Gott. Ich habe früher gedacht, Vollmacht, das entsteht, wenn du 40 Tage fastest und betest, wenn du die Bibel ganz durchgelesen hast, so, es ist alles gut, es ist nicht schlecht, aber Vollmacht entsteht nicht durch Tun. Wir sind nicht human doings, sondern human beings. Es entsteht durch das Sein vor Gott, durch das Leben vor Gott, das Leben mit Gott, da entsteht Vollmacht. Ich kenne so viele Christen, die haben ganz viel im Schaufenster. Und gerade in der heutigen Kultur, ihr lieben jungen Leute, ihr seid ja alle so toll, ja? Ihr seid so toll gestylt. Ich sehe das immer, wenn meine Kinder ein Foto machen, die sehen immer schön aus, auf jedem Foto. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen. Die haben immer sofort das Strahlen drauf. Ich denke immer, wo ist der Auslöserknopf? Ich muss erst mal gucken. Und bis ich das alles sortiert habe, sehe ich verhuscht aus auf dem Foto, ja? Aber wir leben in einer Zeit, in der Performance, Design, jetzt in negativer Form sogar. Man kann sich schön designen, man kann so viel Fake machen, man kann so viel äußerlich mehr Schein als Sein haben. Aber Gott sieht nicht, was im Schaufenster ist. Er sieht das ganze Leben. Er sieht uns brutto und er liebt uns brutto. Das ist die gute Nachricht, er liebt uns brutto. Ich möchte von Jesus lernen und ich möchte euch gerne heute Morgen von erzählen, wie Jesus es geschafft hat, so beim Vater zu sein, dass er immer mit dem Vater in so einer Herzenssynchronisation war, im Gleichtakt der Herzen. Und ich habe drei Worte mitgebracht, das ist meine persönliche PowerPoint-Präsentation jetzt. Bisschen analog, aber das macht ja nichts. Die Anna lügt manchmal. Das erste Wort, das ich euch heute vorstellen möchte, ein hebräisches Wort, wir lernen also gleich auch ein bisschen Hebräisch, ist Sabbat oder Shabbat. Da steckt schon Abba drin, merkt ihr es? Dieses Wort Sabbat heißt, wenn man es übersetzt, aufhören mit allem, was man tut. Das ist cool, ne? Aufhören mit allem, was man tut, einfach Pause machen. Gott hat den Sabbat erfunden. Wir wüssten gar nicht, wie das geht. An 6 Tagen, Schöpfungstagen, bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag. Also lasst uns jetzt nicht um die Stunden uns streiten. An 6 Tagen hat Gott die Welt geschaffen und am 7. Tag hat er die Ruhe erschaffen. Die Sabbatruhe. Und er hat seinem Volk Israel gelehrt, in den 10 Geboten, den 10 guten Worten, so heißen sie wirklich übersetzt. Das waren gar nicht, keine Gebote, weil im Hebräischen gibt es gar nicht den Imperativ. Da gibt es nur Futur, das Zukünftige. Also da steht nicht, du sollst nicht, du musst nicht, du darfst nicht. Das ist so typisch deutsch-preußisch, sondern du wirst nicht. Wenn ich der Herr, dein Gott bin, wenn ich Yahweh, dein Abba-Vater, Gott bin, dann wirst du keine anderen Götter haben. Das steht da. Und dann wirst du zum Beispiel den Sabbat heiligen. Weil dann willst du mit mir zusammen sein. Dann willst du einen Tag in der Woche für mich aussondern. Ich weiß nicht, ob ihr geschichtlich das mal mitbekommen habt, in der Französischen Revolution und auch in der Sozialistischen Revolution Russlands hat man versucht, die 7-Tage-Woche abzuschaffen und eine 10-Tage-Woche, Arbeitswoche rauszumachen. Es hat nicht funktioniert. Beim besten Willen, es hat nicht funktioniert. Der Biorhythmus der Menschen hat das nicht mitgemacht. Nun, wir sind ja immer noch in so einer Gesellschaft, wer arbeitet nicht alles heute am Sonntag? Und dennoch haben wir viele Freiräume. Also es geht auch gar nicht nur, welchen Tag. Also ich weiß nicht, ob wir hier Sabbatisten unter uns haben, also Leute, die ganz bewusst nur den Sabbat heiligen und meinen, dadurch sind sie Gott näher. Für uns Christen wurde dann ja der Auferstehungstag, der Tag nach Sabbat, der Sonntag, zu dem Ruhetag. Ich bin so dankbar, unser Gott ist nicht gesetzlich. Halleluja. Denn das Gesetz kennt keine Gnade und wir haben einen Gott der Gnade. Und dennoch hat er ein Prinzip und eine Lebensstruktur uns mitgeben wollen. Im 2. Buch Mose, Kapitel 20, wo die 10 guten Worte, die 10 Gebote stehen, da wird das betont, dass der Sabbat eine Schöpfungsordnung ist, dass Gott das in die ganze Schöpfung hineingelegt hat. In der Wiederholung im 5. Buch Mose, Kapitel 5 in Deuteronomium, da wird es gesagt, dass es ein Zeichen unserer Freiheit ist. Denn in Ägypten wart ihr Sklaven, aber jetzt seid ihr frei und ihr müsst nicht mehr durchschuften die ganze Woche, sondern ihr seid frei. Nun, wir sind nicht in Ägypten, aber wir waren Sklaven der Sünde, Sklaven unserer eigenen Gedanken, unserer eigenen Werke. Und es ist so gut, zur Ruhe zu kommen von den eigenen Werken. Das ist so eine Formulierung der Bibel, dass eine Ruhe vorhanden ist. Im Hebräerbrief steht das, eine Ruhe vorhanden ist. Und dass wir eingehen werden in die ewige Ruhe. Jesus hat den Sabbat gehalten. Er war der Herr des Sabbats, so hat er sich genannt. Und auch da wieder nicht gesetzlich, wenn was am Sabbat zu tun war, hat er Kranke geheilt. Und das hat die Pharisäer zur Weißglut gebracht. Und ich glaube, Jesus hat es richtig Freude gemacht. Weil er gesagt hat, hey, ihr verrennt euch, wenn ihr meint, nur dem Buchstaben zu folgen. Lebt aus dem Geist heraus. Und dennoch hat er den Sabbat ganz bewusst, also die Ruhe, eingehalten. Und nicht nur am Sabbat hat er Shabbat Shalom gemacht, sondern er hat ganz oft, und jetzt kommt mein nächstes Wort, Selah gemacht. Das ist noch so ein Wort. Viele Jahre hat man dieses Wort überhaupt gar nicht in der Bibel realisiert, weil sie war manchmal so ganz kursiv, kleingedruckt in manchen Bibelübersetzungen oder manchmal nur in den Fußnoten irgendwo. Die alten Bibelkenner, die wissen das. Man wusste nicht genau, was dieses Wort Selah bedeutet. Halleluja, wir leben ja in einer modernen Zeit, in der durch viel Sprachforschung man viele Dinge wieder ausbuddeln konnte. Und mittlerweile heutzutage weiß man das ziemlich sicher, dass das eine Regieanweisung war. 77 Mal finden wir das Wort im Alten Testament, 74 Mal in dem Psalm und 3 Mal in dem Psalm, der im Buch Habakuk steht, Habakuk heißt Umarmung, nenn dein Kind bitte nicht so, auch wenn es eine schöne Bedeutung hat. Aber Habakuk, komm mal her, das hört sich irgendwie nicht so gut an. Gut, also 77 Mal in der Bibel, eine Vollzahl. Und das heißt so viel wie, auch wieder, mach mal Pause. Hände hoch, Haupt hoch, Augen auf, schau in den Himmel, das heißt das, und warte. Meine Kinder finden das äußerst peinlich, wenn ich das mache. Weil ich mache das oft. Im Urlaub sage ich, oh Seela! Und dann sage ich, was hat der Papa jetzt schon wieder? Ja? Mittlerweile sind sie erwachsen, haben ihre eigenen Familien, bin ich nicht häufig so mit ihnen zusammen. Aber ich habe perfekte Augenblicke gesammelt. Weißt du, wenn du vor so einem Wasserfall stehst und auf einmal, wow, das ist die perfekte Schönheit. Mund auf am besten auch noch. Stehen und staunen, das hat mein Papa gemacht. Und warten, auf ihn warten. Verweilen. Zur Besinnung kommen. Innehalten. Das heißt dieses Wort Seele und das hat Jesus oft getan. Schon früh am Morgen, wo war er zu finden? Irgendwo oben auf dem Berg oder irgendwo an einem schönen Meeresufer. Warum hat er sich solche Orte gesucht? Im Garten Gethsemane. Sogar in der Wüste. Und Wüste finden wir ja vielleicht irgendwie erstmal so unheimlich, aber Wüste ist wunderschön. Wenn du schon mal in der Wüste warst, Wüste kann wunderschön sein. Ein Sternenhimmel in der Wüste. Wow! Da stehst du, Seela! Und wartest auf Gott. In der Musik ist das ein retardierendes Moment. Kennst du vielleicht auch, wenn du musikalisch bist, so ne, auf einmal eine Pause. Eine geradezu vielleicht künstlich eingepflegte Pause, damit eine Spannung, eine Dynamik hineinkommt. So hat Jesus gelebt. Er hat bewusst Pause gemacht bei seinem Vater. Seela. Und ich sagte, es gibt einen ganz tollen Ort, auch bei dir in der Firma oder im Studium, die Toilette. Wunderbarer Ort, wo man Seela machen kann. Und mach die Augen zu. Vielleicht auch die Nase. Aber such solche Augenblicke, wo du verweilen kannst bei Gott. Vielleicht hast du zu Hause einen Stuhl, einen Sessel, einen Ohrensessel, finde ich toll. Vielleicht hast du eine Bank irgendwo, na jetzt im Winter vielleicht nicht gerade so, aber im Sommer, wo du lang joggst und mal einen Augenblick verweilen kannst. Das hat Jesus getan, ganz oft. Er hat beim Vater verweilt, er war ganz da. Heute bezahlt man ein Vermögen, auf irgendwelche Achtsamkeitsseminare zu fahren, und das wieder ganz neu zu lernen, achtsam, bewusst, mit allen Sinnen, riech mal, fühl mal. Jesus hat so gelebt. Die Bibel ermutigt uns geradezu, so zu leben, zur Ruhe zu kommen. Wenn du in der Liebe des Vaters zur Ruhe kommst, ich garantiere dir, du wirst schneller deine Ziele erreichen. Wer bei Gott ruht, erreicht schneller das Ziel. Wir denken oft, dass wenn wir noch mehr Thermik machen, noch mehr Aktionismus machen, dann würden wir schnell ans Ziel kommen. Als der Freund von Jesus gestorben ist, Lazarus, was hat Jesus gemacht? Nichts. Das hat die Jünger verrückt gemacht. Meister, dein Freund ist gestorben, du musst doch hingehen. Er hat gewartet. Er ist erst dann gegangen, als der Vater gesagt hat, jetzt geh. Wow, das ist manchmal ganz schön herausfordernd, auf Gott zu warten. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft, warten. Ich glaube, vor 10 Jahren, als ich bei euch war, habe ich da sogar mal drüber gepredigt, über den Adler. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, weil dieses Bild aus dem Jesaja-Propheten ist die Geschichte der Adler, die in Israel leben. Es gibt 3 Adlerarten und eine Adlerart, die hat es so an sich, dass sie alle 7 Jahre sich die Federn ausrupft. Erst die großen Schwungfedern. Dann wetzen sie sich die Krallen ab und am Schluss den großen Schnabel. Und dann sitzen die da auf dem Felsen und warten. Und genau das ist diese Bibelstelle, die hier der Prophet Jesaja erwähnt, das Wort. Sie sitzen da wie die Pleitegeier oben auf dem Felsen. Total schutzlos, verwundbar. Die können auch nicht mal wegfliegen. Die sind wirklich wie ausgeliefert. Aber sie sitzen auf dem Felsen. Hey, wir wissen, wer der Felsen ist. Kennst du den Felsen? Der Fels des Heils, Jesus? Also wenn du so verwundet, zerrupft da oben sitzt, ja? Und dann wartest du. Ja, worauf warten wir denn? Was passiert denn? Es passiert was. Die auf den Herrn harren, warten, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ja, was heißt das? Auf einmal, wusch, 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 da fängt was an zu wachsen. Neue Flügel fangen an zu wachsen. Wusch, 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 neue Krallen. XXL. Wusch, 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 neue Schnabel. Wuff. Aber es dauert. Es dauert Monate manchmal. Vorher mussten die sich richtig was angefressen haben. Und dann warten sie und dann geht's los. Und dann heben sie ab, wenn die Thermik kommt. Das ist das Bild, was die Bibel hier benutzt. Warten auf Gott, das ist nicht verschwendete Zeit. Wenn du gerade empfindest, du bist in einer Warteschleife, dann guck nochmal hin. Es kann sein, dass du irgendwie was verdrümmelt hast, aber ganz oft ist meine Erfahrung, sind solche Zeiten genau da, weil Gott sagt, warte auf mich, Schätzchen. Lass mich dich verändern. Lass Papa machen. Ich will euch eine Bibelstelle. Achso, ich habe ja noch ein Wort. Shalom. Jesus hat immer wieder dieses Wort benutzt. Shalom. Wir kennen das. Das ist Friede. Aber das ist weitaus mehr in der Bibel. Für Friede, das Wohlergehen. Das Wort kommt von Salam. Also das ist ja dann die hebräische Form, Salam, Salam, Salam. Das heißt genauso, also im ganzen Orient grüßt man sich so, ich wünsche dir, dass du heil wirst, dass du heil bist, dass es dir wohl ergeht an Leib, Seele und Geist, dass du keinen Mangel hast an nichts. Das ist Shalom. Dass du in deinen Beziehungen glücklich bist. So hat Jesus gelebt. Er sagt nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Mein Frieden gebe ich euch. So, schauen wir uns einfach mal an. Jetzt kommt eine Bibelstelle, Halleluja, Matthäus 11. Hast du noch eine Bibel, digital oder analog? Siehst du, die Anna ist immer dabei. Matthäus 11, ganz bekannte Stelle, Kapitel 11, Vers 25. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen hast und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. So, und jetzt kommt die Stelle, die kennen wir alle. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken, also erfrischen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Tausendmal gehört und tausendmal nichts passiert. Tausendmal berührt, tausendmal nichts passiert. Freunde, das ist das Gefährliche. Manche Bibelstellen haben uns so immunisiert, dass wir schon gar nicht mehr richtig hinhören. Ja, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ja, das ist schön, das ist tröstlich. Aber was war hier los? Wir wollen von Jesus lernen, wie er im Shalom, in der Sela, in dem Shabbat gelebt hat. Wie er in dieser Ruhe des Vaters, der Liebe des Vaters gelebt hat. Zu jener Zeit begann er. Ja, da muss man ja, was für eine Zeit war denn das? Guckst du mal ein bisschen den biblischen Kontext. Da steht ein paar Stellen vorher, da fing Jesus die Städte an zu schelten, in denen er Wunder getan hat und die nicht zu ihm umgekehrt sind. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Und dann fängt er erstmal richtig an zu klagen. Also Jesus war gerade in einer Situation, nach unserem menschlichen Ermessen würden wir sagen, der war gefrustet, der war enttäuscht. Weil die Menschen hatten ihn enttäuscht. Wie so oft haben Menschen Jesus enttäuscht. Wie lange muss ich bei euch sein, hat Jesus gesagt. Er war auch enttäuscht. So wie du und ich manchmal enttäuscht sind von anderen Menschen oder gerade auch von uns selbst. Aber genau da heißt es, zu jener Zeit, also mittendrin in seinem Frust, da verändert sich etwas. Das hatte Jesus gelernt, das hat er lernen dürfen. Jesus lernte Gehorsam an dem, was er litt. Also auch Jesus hat gelernt, hat Lernschritte gemacht, so wie du und ich. Der kam nicht perfekt vom Himmel, einfach perfekt, so denken wir manchmal. Nein, Jesus war ganz Mensch, aber er hat gelernt, sich gegen falsche Lebensmuster, gegen Sünde zu entscheiden. Das ist der große Unterschied. Da ist er uns der große Bruder, der vorangeht. So, und was hat er gelernt? Wenn Frust aufkommt, wenn Enttäuschung da ist, wenn Dinge so nicht passieren, wie man sich die wünscht, wie der Himmel sich die wünscht. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich. Loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Und wie sagt immer Andi Herrmann, Lobpreis bringt selbst Wale zum Erbrechen. Lobpreis ist eine mächtige Waffe. Vorhin wurde gesagt, Dankbarkeit, damit fängt an. Tret ein in seine Toren mit Danken, seinen Vorhöfen mit Loben und ins Allerheiligste gehen wir in Anbetung. Ja, wer sich auf den Weg macht, Gott anzubeten, von sich selber wegzugucken, Gott anzuschauen, ihn zu fokussieren, der ist auf dem richtigen Weg. Der verlässt den Bereich des Todes. Interessanterweise, im Psalm kannst du das nachlesen, da ist oft diese Redewendung, Stricke des Todes umfingen mich, die zogen mich runter, aber dann habe ich angefangen, Gott zu loben und bin aus dem Tod ins Leben gedrungen. Ganz oft findest du das. Das ist biblisches Denken. Überall, wo du nicht mehr Gott loben kannst, ist schon der Bereich des Todes. Überall, wo dir die Kehle ab- und zugeschnitten schnürt wird, ja, weil du gefrustet bist, weil Menschen dir Böses wollen und du bist gefangen davon, dann bist du schon auf der Seite des Todes. Und du kannst aber ins Leben zurückkehren, wenn du Gott anfängst zu loben. Die Toten loben dich nicht, sagt die Bibel. Im Psalm 6, Jesaja, steht es. Die Toten loben dich nicht, aber wir loben dich. Vorhin haben wir das Lied gesungen, wir warten nicht darauf, bis alle Knie sich beugen. Wir fangen jetzt schon an. Das ist eine schöne Formulierung. Wir fangen jetzt schon an. Wir jetzt mittendrin, da sagen wir nicht, ja, aber, sondern ja, aber. Das ist ein großer Unterschied, grammatikalisch im Deutschen. Nicht ja, aber, ja, aber, ja, Vater, du hast recht. Du hast recht, dass du es den Klugen und Weisen verborgen hast. Wow, Jesus ändert total die Sicht. Er guckt weg von dem Frust, von den Menschen. Er sagt, ja, aber, du hast ja recht. Du hast es den Klugen verborgen und den Nepios steht hier im Griechischen, Nepi im Englischen, die Windelflitzer, den, die noch Windeln brauchen, den kleinen Menschen, den Unreinen, den hast du es offenbart. Und irgendwie demütigt sich Jesus so sehr, dass er sich auf dieselbe Stufe stellt und sagt, uns hast du es offenbart, die wir so abhängig von dir sind, dass wir nichts können, wie ein Windelflitzer, der kann nichts von alleine. Der braucht Mama und Papa, der geht unter mit fliegenden Fahnen, der verhungert, der geht unter die Räder. Das Ziel deines Lebens ist, ich werde mal schnell reifer Christ und dann mach mal die Dinge alle alleine. Wir sind ewig Kinder, er ist ewig Vater. Eine höhere Karriere kannst du nicht machen als Jünger Jesu, als ein ewiger Sohn und ewige Tochter zu sein, in einer ewigen Abhängigkeit zu stehen. Und du kannst diese Abhängigkeit, Frömmigkeit als Knechtschaft empfinden? Ah, immer muss ich Gott fragen, was er will. Oder wie ein alter Theologe in Deutschland mal gesagt hat, Hermann Betzel, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Es ist mein Glücksfall, dass ich Gott brauche. Ja, natürlich gibt es da schon Steigerungsform. Also du musst nicht immer das ganz unreife Baby bleiben. Du darfst schon erwachsen werden im Sinne von Reifen, aber nicht von Unabhängigkeit. Jesus war nicht unabhängig. Er ruhte. Shalom, er fand seinen Shalom. Er blieb stehen. Vater, was machen wir jetzt? Guck dir an, wie Jesus die Menschen geheilt hat. Da kommt der eine und was sagt Jesus? Oh, ich weiß, wie man Kranke heilt. Oh, ich kenne solche Bücher, die finde ich immer gruselig. Ich weiß, wie man Kranke heilt. Ich weiß, wie Krankheit zu behandeln ist. Das hört sich an für mich nach dem falschen Baum. Dem Baum der Erkenntnis, nicht nach dem Baum des Lebens. Also Jesus hat vom Baum des Lebens gegessen. Der war so abhängig vom Vater, der sagt, Vater, was machen wir heute? Und der Vater sagt, spuck auf die Erde. Oh, ja logisch, wenn Kranker kommt, spuck mal auf die Erde. Das Erste, was ich machen will, nee. Guck mal, das kannst du nur machen, wenn du mit dem Vater connected bist, ja? Spuck auf die Erde, mach Matsche Pampe. Und dann tust du den Blinden auf die Augen. Wow, und es wirkt. Wow. Was machen wir jetzt? Machen wir eine Gemeinde auf, eine Matsche Pampe Gemeinde. Wir schreiben das groß draus an. Bei uns werden überall, wir spucken total gerne. Und Kranke werden durch Spucke bei uns geheilt. So dumm sind wir manchmal. Nächste Situation, wieder ein Blinder kommt vorbei. Jesus sagt, Vater, was machen wir? Letztes Mal hat Matschepampe wunderbar funktioniert. Wieder Matschepampe? Diesmal Hände auflegen. Wie? Einfach nur Hände auflegen? Das ist so unspektakulär. Ja. Wirkt aber. Okay, gut. Hände auflegen. Wow! Die Augen sind aufgeregt. Hey, wir sind die Handauflegungsgemeinde jetzt. Wir machen das immer so. Und so geht es immer weiter. Der Nächste kommt wieder. Was machen wir jetzt, sagt Jesus. Sprich das Wort. Sei gesund. Spricht er das Wort, sei gesund. Lest die Evangelien. Da gibt es kein Schema F. Wenn wir meinen, wir wüssten, wie die Dinge zu laufen haben. Ich weiß, wie man Gemeinde baut. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Ich bin so viele Jahre im Reich Gottes unterwegs. Ich meinte so oft zu wissen, wie man die Dinge macht. Ich weiß, dass ich wenig weiß. Aber dass ich einen Vater habe. Und ich bin abhängig von ihm und ich ruhe bei ihm. Ich bleibe an ihm dran, so wie Jesus. Und dann sagt er, Vater, danke, dass du der Vater bist, dass du alles im Überblick hast. Ja, die Freunde, die wollten nicht wissen, die haben nicht Buße getan. Was machen wir jetzt? Und dann sagt er, Jesus, sag ihnen, kommt her zu mir alle. Hey, da muss in deinem Herzen was passieren, wenn die Leute, die dich enttäuscht haben, wenn du die wieder einladen sollst, zu dir zu kommen, oder? Da muss auch richtig was passieren, da muss sich was Neues in deinem Herzen ereignen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich schicke euch nicht weg, ich bin nicht gefrustet von euch. Ich liebe euch. Jesus hat ein anderes Joch getragen, ein sanftes Joch. Und er sagt, nehmt auf euch mein Joch, sagt Jesus. Lernt von mir, ich bin sanftmütig, ich bin von Herzen demütig. Und macht Ruhe. Da steht wieder das Wort Anapausis. Verstehen sogar wir, auch wenn man kein Griechisch kann. Anapausis, die Anna macht Pause. Das heißt, zur Ruhe kommen. Pause ist Pause, ja. Anna, wieder zur Ruhe finden. Komm zur Ruhe zurück. Das erste Mal, wo ich in Lilienthal war, vor... also 1995, also über 30 Jahren. Da war hier eine Konferenz in eurer Stadt, also kein Mensch wusste, wo Lilienthal war, tut mir leid, ja, aber eine große Konferenz wurde angekündigt in Deutschland. John Arnott von Toronto, der Erweckung in Toronto, kommt nach Lilienthal. Wir mussten erstmal, damals konnte man nicht so schön googeln und Internet war auch noch nicht so. Ich musste in meinem Shell-Atlas, musste ich gucken, wo ist Lilienthal, da will ich hin. Und dann sind wir hier in der Dorfdisco von Lilienthal gewesen, weil das der größte Raum war, irgendwie 300, 400 Leute aus ganz Deutschland, aus verschiedensten Kirchen kamen wir hin. Und damals war, wow, der Heilige Geist und es war, oh, wow, wow, wow. Aber etwas haben wir damals gelernt in diesem ganzen wow, wow, wow. Ich habe zum ersten Mal das Wort soaking gehört. So a king, habe ich erst gedacht, so ein König, nee, so king, da musste ich auch erstmal wieder nachgoogeln, marinieren, einlegen heißt das übersetzt. Wie ist das jetzt zu verstehen, wenn wir jetzt mariniert in der Gegenwart Gottes? Ja, in gewisser Weise, im Öl des Heiligen Geistes schon mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Und durch die Jahre, ich weiß nicht, wer von euch damals dabei war oder auch in dieser Welle des Heiligen Geistes, die damals die Welt und nicht nur Lilienthal erreicht hat, sondern viele Herzen, Tausende, Millionen vielleicht sogar von Christenherzen erreicht hat, ist etwas lebendig geworden. Und zwar dieses zur Ruhe kommen der Liebe des Vaters. Ich würde es heute sagen, baden in der Liebe des Vaters. Wellness, ne? Whirlpool. Ja, ich komme zur Ruhe, ich liege, ich sitze, ich stehe und lass mich lieben. Das ist irgendwie diese Kombination von Sela, Sabbat, Shalom. Das war das ganz Urbiblische, so hat Jesus gelebt. Er war so in der Ruhe des Vaters, in der Liebe des Vaters. Er war so abhängig, jeden Tag hat er gehört auf die Stimme des Vaters. Was hat Jesus getan, wenn er morgens aufgestanden ist und vor allen anderen gebetet hat? Hat er dann sich eine Strategie für Galiläa geben lassen vom Himmel? Oder hat er zuerst gehört, Vater, sag mir, was auf deinem Herzen ist. Was sagt der Vater? Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich meine ganze Freude habe. Durch die Jahre haben wir das gelernt, in diesem Soaking, diesem Baden, diesem zur Ruhe kommen, nichts zu tun, außer sich lieben zu lassen. Das ist ganz schön schwer für Deutsche, für Menschen generell. Aber es verändert so sehr. Wie oft habe ich morgens einfach da gesessen, oh, ich danke Gott für IKEA, habe mein Kissen genommen und habe so eine Umarmung des Himmels empfangen. Nichts tun, außer warten auf diese Liebe des Vaters. Von Jesus gibt es eine Geschichte, die kennt ihr auch, die lese ich auch noch kurz, aus Markus 4. Und an jenem Tag, Vers 35, als es Abend geworden war, sprach er, Jesus, zu ihnen, seinen Jüngern, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahm sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, sodass es sich schon zu füllen begann mit Wasser. Und er, Jesus, war hinten auf dem Schiff und er schlief auf einem Kissen. Auf einem Kissen. Ich habe einen Verdacht, was für ein Kissen das war. Er schlief auf einem Kissen. Im Sturm schlief er. Auf einem Kissen. Sturm. Also Galiläa, See Genezareth, da denkt man, ach, das ist doch ein süßer kleiner Teich. Wer schon mal in Israel war, der weiß, dort kann richtig starke Fallwinde vom Golan runterfallen und dann kann es meterhohe Wellen geben, meterhohe Wellen. Und so war das gerade. Und Jesus schlief auf einem Kissen. Hey, wie kann man im Sturm schlafen? Ist Jesus so hundemüde gewesen vom Tag, dass er nichts mehr mitbekommen hat? Oder war er so geborgen in der Liebe des Vaters, dass ihm nichts passieren konnte? Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Schau, hier siehst du Jesus in Reinkultur. Es gibt Situationen, das kann man vorher nicht einüben. Da zeigt sich ungeschminkt, wenn du mit Menschen unterwegs bist, auf einer Reise, Gemeinde, Freizeit, wo auch immer, und irgendwas passiert, was man vorher nicht hat kommen sehen, da zeigt sich das wahre Gesicht der Menschen, oder? Wie reagiert man da? Wie flippt man aus? Welche Ängste kommen hoch? Bei den Jüngern, oh! Sie schrien ein Gespenst, als Jesus mal über Wasser lief. Ja. Was für Bilder hatten die in ihrem Kopf? Ja, so sind wir. Und hier in dieser Situation, Jesus schläft und sie sind in Panik. Und das Erste, was sie tun, ist, sie machen noch Jesus Vorwürfe. Wie kannst du schlafen, Meister? Interessiert dich überhaupt nicht, was mit uns passiert? Also total selbstlos sind sie in diesem Augenblick. Nein, egoistisch. Es offenbart ihre Herzen. Die Not ist manchmal einfach nur da in deinem Leben, in meinem Leben, um unsere Herzen zu offenbaren. Nicht, weil Gott Spaß hat, uns zu quälen und uns zu zeigen, wo unsere Grenzen sind, sondern weil er sagt, Schätzchen, ich zeig dir mal im Augenblick dein Herz. Du denkst nämlich, du bist so toll und jetzt bist du in einer Notsituation und dann siehst du mal, wie dein Herz wirklich aussieht. Das bist du ohne mich. Darum komm ganz schnell wieder zu mir zurück. Es gibt Situationen, da stillt der Vater den Sturm. So wie hier. Und das lieben wir. Solche Geschichten lieben wir immer. Die kommen immer gut an in der Gemeinde. Boah, da hatte einer Not gehabt und dann hat er gebetet und dann war, wow, war das Wunder da. Das lieben wir. Ich auch. Aber es ist nicht minder wertvoll, wenn der Vater im Sturm die Herzen seiner Kinder stillt. Manchmal stillt er den Sturm, aber sehr oft stillt er die Herzen seiner Kinder. Und du und ich, wir können oftmals nicht richtig wissen, was das Beste für uns ist oder für einen anderen Menschen. Wir wollen die Probleme schnell wegbeten und Gott sagt, hallo, ich bin nicht der Verursacher der Krankheiten, der Probleme, der Nöte, das bin ich niemals, sagt Gott, aber ich kann das alles benutzen und ich kann alles zum Guten mitwirken lassen, Römer 8, Vers 28. 28. Ich kann das alles mitwirken lassen zum Guten. Darum lass mich die Regie übernehmen. Und so hat Jesus gelebt. Er hat den Vater machen lassen. Vater, so hat er gebeten in Gethsemane. Ich habe einen Willen. Und mein Wille wäre, lass mich bitte am besten hier schmerzlos durch diese Situation gehen. Ich finde, das ist absolut gesund, menschlich, wie Jesus da reagiert hat. Aber dann sagt er aber, nicht mein Wille geschehe, sondern Vater, dein Wille. Ja, darum bin ich in diese Situation gekommen, weil du, Vater und ich, wir waren in Übereinstimmung, einen Rettungsplan haben für diese Welt. Aber jetzt, wo ich hier drin bin, merke ich, wow, wenn es irgendwie möglich wäre, würde ich am liebsten das umgehen. Aber Vater, dein Wille geschehe. Vater, dein Wille geschehe. Und so hat er sein Herz zur Ruhe gebracht. Ich würde gerne heute mit euch eine prophetische Zeichenhandlung machen. Ich habe das gestern schon mal gesagt. Ich glaube, dass vieles im Reich Gottes viel leichter ist, wenn wir es mit Leib und Seele und Haut und Haaren erleben. Das muss man nicht, wenn du das nicht möchtest. Hier ist alles freiwillig. Aber wenn du gerade zur Zeit in einer Situation bist, wo du durch einen Sturm gehst oder zumindest die Wellen sehr hoch rauf und runter gehen in deinem Leben und du denkst, wow, mir ist schon ganz elendig. Und Jesus, der scheint zu schlafen, der ist nicht da. So, dann möchte ich dich einladen. Wir werden gleich aufstehen und magst du ein bisschen Piano spielen? Das machst du so schön. Dankeschön. Dann würde ich dich gerne einladen, wenn wir gleich aufgestanden sind und ich gebetet habe, dass du aus den Reihen hier nach vorne kommst. Und meine Frau wird hier vorne stehen, die verteilt gerne Herzen und wird dir so ein Herz geben, dass du einen Augenblick, dass mal dein Herz an dieses Herz, das ist nur ein Stück Stoff, aber es kann dir eine Hilfe sein, dein Herz zur Ruhe zu bringen am Vaterherzen Gottes. Dein aufgewühltes, stürmisches Herz. So wie Jesus auf dem Kissen geruht hat. Spür dem mal ein bisschen nach, zur Ruhe zu kommen am Herzen des Vaters. Und vielleicht, wenn ganz viele kommen, dann machen wir nochmal einen Turnus hinterher. Hier sind 15 Herzen, gucken wir mal. Und am Schluss würden Kain und ich gerne, wir haben einen türkisen Mantel mitgebracht, wir würden gerne, das ist für uns ein prophetisches Bild geworden, als 2020 Corona kam, da ist mir Gott in der Nacht begegnet und hat gesagt, Matthias, ich gebe euch einen neuen Salbungsmantel mit. Ihr habt jetzt immer die Liebe des Vaters ausgebetet über viele Jahre und das habt ihr gut gemacht und das werdet ihr auch weiter tun. Aber jetzt kommt eine Zeit und ich wusste damals wirklich noch nicht, wie diese Jahre werden würden. Wer wusste das schon? Da werden die Menschen so in Angst und Schrecken sein. Es werden so viele Dinge passieren in den kommenden Jahren, die einen so gefangen nehmen wollen, dass die Herzen erschrecken. Und ich möchte, dass ihr die Herzen meiner Kinder in den Shalom-Mantel meiner Liebe einhüllt. Und so wie das endlos weite Meer so türkisblau ist oder der endlos weite Himmel. Und dann hat er mir diese Farbe vor Augen gemalt und hat gesagt, holt euch nur ein Stück Stoff, mehr ist das ja nicht. Aber betet diesen Frieden aus. Und das haben wir getan in den letzten 5 Jahren. Ungelogen über 1000 von Menschen. Und manche haben gesagt, naja, ganz nett. Aber viele haben sich dafür geöffnet und haben den Frieden Gottes für ihre Lebenssituation empfangen. Und das ist auch meine Erwartung heute Morgen. Wenn es möglich ist, der steht doch jetzt einfach mal auf. Schließ einen Augenblick nochmal deine Augen und öffne die Augen deines Herzens. Vater, hier sind wir. Wir haben diese Botschaft gehört. Wir dürfen in deiner Liebe zur Ruhe kommen. Wir dürfen in deiner Liebe zur Ruhe kommen. Und wir beten, dass dein Friede, der höher ist als alle Vernunft, jetzt uns hier umgibt. Wenn es jetzt betrifft, der kommt doch einfach mal aus den Reihen hier nach vorne und der darf gerne so ein Herz bekommen, einen Augenblick hier vorne stehen, dem nachspüren. Er möchte das, dann komm jetzt einfach bitte. Soll wie eine Umarmung des Himmels sein für dich. Du musst jetzt nichts tun, mach mal Anna-Pause. und lass dich lieben. Von der größten Liebe im ganzen Universum, im ganzen Kosmos. Er ist da und er hält dich. Starke Arme halten dich. Ewige Arme, sagt das Wort Gottes, sind unter uns und halten uns. Könnt ihr vielleicht die Schwester hier vorne hinsetzen lassen? Ich glaube, du brauchst einen Stuhl, ja? Setz dich. Nee, guck mal, setz dich da vorne, das ist bequemer. Ja, mach das gut. Bleib in der Gegenwart Gottes, auch die anderen hier im Raum. Lass uns verweilen bei ihm, einen Augenblick Seele machen, Herzen emporheben zu ihm. Hier bin ich, Immanuel, du bist unser Gott, der bei uns ist, der mit uns ist, der bei uns bleibt bis in Ewigkeit. Der Friede Christi, der höher ist als alle Vernunft, als all dein Denken, der erfüll dich jetzt. Ich bin so ein kleiner Hobby-Astronome. Ich liebe die Sterne anzugucken und Informationen über Sterne zu hören. Und es ist erstaunlich, dass im ganzen Weltall für unsere Ohren, wir können das nicht hören. Das ist für uns eigentlich Stille. Aber durch elektromagnetische Schwingungen hat man mittlerweile festgestellt, dass das ganze Universum erfüllt ist mit Harmonien. Mit Symphonien. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes, verkünden seine Hände Werk. Und doch ist es irgendwie aus dieser Stille, aus diesem Ruhen heraus. Es ist nichts laut, schrill, sondern leise. So wie du auch wächst, auch im Natürlichen. Wir hören das Gras wachsen, sagen wir manchmal so im Spaß. Aber man kann es nicht hören, aber es passiert in der Stille. Die großen Wunder in unserem Leben passieren in der Stille, wenn wir zur Ruhe kommen. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe geben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Psalm 46. Die auf mich warten, bekommen neue Flügel. Sie werden stark im Geist. Ich baue dich wieder auf. Ich erneuere dich, sagt Gott. Vielleicht schmeckst du jetzt etwas, dann nimm es mit in deinen Alltag. Ich wünschte, jeder von uns hätte so einen Ort, einen Ruheort. Die Bibel nennt das sogar Makom, ein Ort der Herrlichkeit, wo man Gott treffen kann. Bethel war so ein Ort. Jesus hatte seinen Ort, wo er nach seiner Gewohnheit hinging. Das war der Garten Gethsemane zum Beispiel. Dort hat er gebetet, dort kam er zur Ruhe. Hast du so einen Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst? Such doch so einen Ort. Und wenn es 5 Minuten sind am Tag, mittendrin in der Hektik, mach Selah, mach Shabbat Shalom. Und vielleicht schaffst du es sogar wirklich mal den ganzen Tag, dir Ruhe zu nehmen. Mal nichts zu tun, Handy auszumachen, auf Gott zu warten. Ihr lieben älteren Geschwister, die ihr manchmal vielleicht euch sehr einsam fühlt, ladet Jesus ein. Ich habe mit einer älteren Dame gesprochen, die gut Kuchen backen konnte. Ich habe gesagt, back Jesus einen Kuchen, mach den schönsten Kaffee und dann setz dich hin und hab Gemeinschaft mit ihm. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, er war da. Er hat gesagt, oh, der Kuchen hat geschmeckt. Ja, mir. Ja, aber ich hatte Gemeinschaft mit meinem Freund, meinem besten Freund. Nur in einem stillen Ort legt Gott seinen Anker an. Wer ruht, kommt schneller ans Ziel. Vertraue meinem Shalom, sagt Gott. Kahn, kommst du noch zu mir? Ihr dürft gerne noch einen Augenblick stehen bleiben, wenn ihr könnt, und diesen Augenblick genießen, aber ich möchte jetzt so symbolhaft mit meiner Frau zusammen alle, auch die, die im Livestream sind, so jetzt einhüllen in den Shalom-Mantel von Abba Vater. Danke, Vater, für diesen Friedeort heute Morgen hier in Lilienthal, hier in dieser Gemeinde, zu Hause in unseren Wohnzimmern, wo immer wir sind. Danke, dass dein Friede mit uns geht, dein Shalom mit uns geht. Und lehre uns, dass wir von unseren Werken ruhen und dass wir nur das tun, was wir dich tun sehen. Dass wir das weitersagen, was wir dich weitersagen hören. Wir wollen so von dir lernen, Meister Jesus, wie du mit dem Vater gelebt hast und ganz eins warst. Wie du geruht hast in seiner Liebe und wie du dann fähig wurdest, selbst aus Frustration heraus einen neuen Weg zu gehen und wieder frei zu werden für andere Menschen, zu sagen, kommt her alle, ihr dürft wieder kommen. Ich bin nicht mehr gefrustet, ich liebe euch, geh weiter. Ja, verändere uns durch deine Liebe, hier sind wir.
Ja, und ich empfinde so, wir sind ja Großeltern, wir sind Eltern, hatten kleine Kinder, jetzt sind wir Großeltern, haben kleine Kinder und ja, und unsere Augen, unsere Herzensaugen als Großeltern, die schauen immer irgendwie freundlich. Wir sind wohlgesonnen unseren Enkelkindern und empfinde, das ist einfach so ein Bild, was uns der himmlische Vater mitgeben möchte. Dass wir wissen, dass durch Jesus seine Augen auf uns ruhen mit lauter Wohlgefallen. Er schaut ja auf uns in Annahme. Er schaut auf unser Leben mit Wohlgefallen. Dass er sagt, ja, du bist mein geliebtes Kind und möchte das auf die vielfältigste Art und Weise immer wieder in unser Herz hineinschreiben, dass unser Herz das empfangen kann, dass unser Herz das glauben kann, dass unser Herz es nehmen kann, dass wir in der wunderbarsten, sichersten Beziehung leben, die wir uns nur vorstellen können. Niemals allein. Er immer mit guten Gedanken, mit Gedanken des Heils, seines Wohlgefallens, seiner Gunst, mit diesem Blick, mit dem er uns begleitet und anschaut in jeder Situation. Und selbst im Sturm oder wenn wir hingefallen sind, wenn wir schmutzig da angekrochen kommen oder wenn alles schiefgelaufen ist, sind seine Augen mit Freundlichkeit und mit Güte auf uns gerichtet und er nimmt uns in den Arm. So wie wir es in diesem Gleichnis von Jesus in Lukas 15 lesen können. Der Vater nimmt den Sohn, die Tochter in den Arm. Und dann leben wir miteinander. Ja. Und ich bete auch, dass dieser Friede, dieses Vertrauen in diesen Frieden, den der Vater uns schenkt, dass wir uns dem aussetzen können und geschehen lassen können an uns. So wie wir einatmen und ausatmen. Ja, danke, Vater, dass dein Friede immer mit uns geht.
Wir werden noch ein Lied zum Abschluss singen, aber nimm einfach bitte diesen Frieden mit in deine Familie, in dein Zuhause. Und warum nicht vielleicht mal jemanden mit Shalom begrüßen? Shalom, Friede sei mit dir. Der Friede des Himmels. Ihr habt noch ein Lied mit uns, das wir zum Schluss noch zusammen singen können. Sehr schön.
Es gibt ja so Sprecher, denen kann man stundenlang zuhören. Wir haben gerade einen gehört, aber jetzt kommen wir hier doch auch zu einem Ende des Gottesdienstes. Vielen Dank an euch beide für den tollen Dienst gestern Abend und heute Morgen. Das war wirklich echt schön. Glückwunsch an euch alle, dass ihr live hier gewesen seid, um das mitzuerleben, Gottes Gegenwart. Ja, und Gottes Liebe zeigt sich aber nicht nur in so einem Gottesdienst, sondern besonders eben auch in der Gemeinschaft der Christen. Deswegen möchte ich euch einladen, noch nicht nach Hause zu gehen, sondern unten noch mit in den Gemeinschaftsraum zu kommen, nachdem ihr am Büchertisch vorbeigegangen seid. Und wer jetzt noch Gebet haben möchte, persönliches Gebet, auch unabhängig von dem Predigtthema, wenn du vielleicht auch krank bist oder etwas anderes in deinem Leben ist, dann darfst du jetzt gerne nach vorne kommen. Wir haben hier Geschwister, die für dich beten werden, die jetzt auch nach vorne kommen. Ja, und dann die Info noch, übermorgen Dienstag ist kein Let's Pray, weil wir ja Ferien haben, da achten wir sehr strikt drauf, da muss es leider auch manchmal ausfallen. Genau, aber ihr seid eingeladen, auf jeden Fall nächsten Sonntag auch wiederzukommen. Da machen wir weiter mit unserer Predigtreihe zu unseren Werten. Da wird es dann um die Vision gehen, die wir als Kirche haben. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns da wiedersehen oder eben jetzt auch gleich hier unten. Ich bete noch zum Abschluss. Danke, Vater, dass du uns begegnet bist durch deinen Geist und dass du uns weiter begegnen wirst in dieser Woche und darüber hinaus, je nachdem, wie wir uns ja das Wort behalten und diese Ruhephasen und Momente uns auch im Alltag mit dir gönnen, Herr. Danke für das, was wir heute lernen durften. Und danke, dass du uns jetzt auch unten begegnest, wenn wir dort zusammen sind, als deine Kinder, als deine Familie, Herr. Danke für diese gemeinsame Zeit. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.